Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen nach längerer Unterbrechung mit der Reihe über das Gesetz Gottes fortfahren. Und wir kommen heute zum 5. Gebot. Der Predigttext ist ganz kurz. Steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, und zwar ist es der Vers 12. Zweite Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Auf Grundlage dieses Gebotes lehrt der Heidelberger Katechismus im Sonntag 39 das Folgende. Auf die Frage, was will Gott im 5. Gebot, antwortet er: Ich soll meinem Vater und meiner Mutter und allen, die mir vorgesetzt sind, alle Ehre, Liebe und Treue erweisen und alle gute Lehre und Strafe mit gebührendem Gehorsam annehmen, auch mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld haben, weil Gott uns durch ihre Hand regieren will. Unser Herr Jesus Christus. Wir hatten im bisherigen Verlauf der Predigtreihe die ersten 4 Gebote behandelt, die als sogenannte erste Tafel des Gesetzes bezeichnet werden. Und diese 4 Gebote fasst der Herr Jesus Christus zusammen mit den Worten: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Heute nun beginnen wir mit der sogenannten zweiten Tafel des Gesetzes. Also dem Teil, der zusammengefasst wird mit den Worten: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Der Ausdruck von den 2 Tafeln, erste Tafel, zweite Tafel, der kann einen ein wenig auf Glatteis führen. Man könnte das nämlich so verstehen, als wenn diese beiden Teile des Gesetzes voneinander getrennt sind, als wenn sie nichts miteinander zu tun hätten. Und leider wird dieser Fehler gemacht, gerade im Hinblick auf die zweite Tafel, auf die Gebote also, in denen es augenscheinlich allein und ausschließlich um das menschliche Miteinander geht. Da behaupten einige Theologen, die ersten 4 Gebote, ja, die betreffen die Gläubigen. Die sind für die Gemeinde Gottes bestimmt. Aber die anderen 6, das ist vorrangig etwas, was die Welt etwas angeht. Und dann hören sich die Predigten über diese zweite Gesetzestafel manchmal an wie ein Sozialkundeseminar in der Volkshochschule. Da werden humane Tugenden herausgestellt und da werden Beispiele aus aller Welt zusammengetragen, vorzugsweise auch aus der heidnischen Welt, mit denen man dann zeigt, wie wunderbar es auf Erden zugeht, wo doch überall diese Gebote des menschlichen Miteinanders gehalten werden. Nun will ich ja gar nicht in Abrede stellen, dass es besser ist, seine Mitmenschen zu ehren, als sie zu verschmähen. Und dass es besser ist, ihr Eigentum zu achten, als sie zu bestehlen. Und dass es besser ist, ihr Wohlergehen zu suchen, als sie zu ermorden. All das ist zweifellos gut, aber eben vorrangig im bürgerlichen, im gesellschaftlichen Sinne. Klar, auch der Sünder erkennt, dass ein gewisses Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen letztlich auch ihm selbst nützt. Wenn man sich in der Gesellschaft anständig benimmt, dann bringt einem das durchaus Vorteile. Und doch geht es Gott in diesen Geboten nicht bloß um ein anständiges Miteinander. Denn wir müssen immer daran denken, dass dieses Gesetz, mit dem wir uns hier beschäftigen, dass das dem Volk Gottes gegeben ist. Der Herr hat sich dem Volk am Berg Sinai offenbart und ihm das Gesetz gegeben. Die Heiden haben das Gesetz nicht empfangen. Das Gesetz wird der Gemeinde gepredigt. Und nicht ohne Grund beginnt das Gesetz ja auch mit den Worten, ich erinnere jedes Mal daran, aber das ist eigentlich sehr wichtig, es beginnt mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und nur vor diesem Hintergrund ergibt das Gesetz für uns einen Sinn. Nur vor diesem Hintergrund ist uns das Gesetz wirklich von Nutzen. Das Gesetz ist der Kompass, an dem sich das Volk Gottes in der Welt ausrichtet, wenn es vor seinem Gott lebt. Und darum kann man die beiden Tafeln des Gesetzes nicht willkürlich trennen, sondern sie gehören zusammen. Die erste Tafel kann ohne die zweite nicht bestehen und umgekehrt die zweite nicht ohne die erste. Die wahre Liebe zum Nächsten, wie Gott sie fordert, die ist eben ohne Liebe zu Gott nicht möglich. Und umgekehrt zeigt sich die Liebe zu Gott eben durchaus darin, wie wir uns unseren Nächsten gegenüber verhalten. Und im Heidelberger Katechismus wird ja dann auch dieser Maßstab angelegt, nachdem wir dann beurteilen können, ob wir unseren Nächsten gegenüber recht gehandelt haben. Da gibt es diese drei Kriterien. Haben wir es aus wahrem Glauben getan? Haben wir es nach dem Gesetz Gottes getan? Und haben wir es Gott zur Ehre getan? Und daran erkennen wir, dass unser Verhältnis zu Gott eben die Grundlage bildet für unser Verhältnis zu unserem Nächsten. Und dass wir diesen zweiten Teil des Gesetzes keineswegs erfüllen, wenn wir den ersten Teil aus dem Auge verloren haben. Die Bemerkung wollen wir nun das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, etwas näher beleuchten. Wir betrachten diesen ganz kurzen Abschnitt unter drei Fragestellungen. Zunächst fragen wir, was heißt es, jemanden zu ehren? Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Dann im zweiten Teil stellen wir die Frage, worauf gründet sich dieser Anspruch auf Ehre? Warum ehren wir Vater und Mutter? Und im Schlussteil gehen wir auf die Verheißung ein, die im zweiten Teil dieses Verses gegeben wird, und fragen, was wird uns denn dort verheißen? Hier haben wir uns schon mal die Frage gestellt, warum dieser zweite Teil des Gesetzes nun ausgerechnet mit dem Gebot beginnt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wenn man vielleicht davon ausgeht, die Gebote sind so nach Wertigkeit geordnet, dann könnte man noch meinen, vielleicht du sollst nicht töten, wäre doch vielleicht wichtiger. Oder du sollst nicht stehlen. Aber nein, es geht hier los mit, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Vielleicht ist dies der Grund. Die Familie ist ja, wie es so schön heißt, die Keimzelle der Gesellschaft. Nicht? Die ganze Gesellschaft nimmt irgendwo in der Familie ihren Anfang. Jeder Mensch wird in eine Familie hineingeboren. Jeder Mensch hat Vater und Mutter. Heutzutage muss man das ja schon besonders betonen, dass das so ist. Aber das ist die natürliche Weise, in der eine Gesellschaft entsteht und wächst und die Gott in der Schöpfung so angelegt hat, die Familie. In der Familie haben wir zum ersten Mal im Leben unmittelbar mit anderen Menschen zu tun. Nämlich mit unseren Eltern und mit unseren Geschwistern. Sofern wir keine Einzelkinder sind. Und im Elternhaus werden die Grundlagen gelegt für unseren späteren Umgang mit Menschen. Mit Freunden und Fremden, mit Vorgesetzten und Untergebenen. Und wenn wir bedenken, dass dieses Gebot und die folgenden immer damit zu tun haben, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, dann erscheint es gar nicht unvernünftig, dass diese Reihe ausgerechnet damit beginnt, dass wir unsere Eltern lieben und achten und ehren sollen. Was heißt das nun, dass wir Vater und Mutter ehren sollen? Was bedeutet dieses Wort ehren? Das hebräische Wort an dieser Stelle bedeutet ursprünglich oder eigentlich schwer. Das Wort des Ehren bedeutet im Hebräischen schwer. Das Wort taucht zum Beispiel auch auf an Stellen, an denen es heißt, dass die Hand Gottes schwer auf dem Volke lastet. Dann eben in negativer Bedeutung. Aber eben auch an mehreren Stellen in der Bedeutung von Ehren oder auch Verherrlichen. Es ist das gleiche Wort. Jemanden zu ehren heißt also sozusagen, ihn für ein Schwergewicht zu halten, seinem Wort und seinen Anordnungen Gewicht beizumessen. Also seine Bedeutung und seine Autorität anzuerkennen. So könnte man das vielleicht ganz wörtlich übersetzen. Ihm Gewicht beimessen. Und genau darum geht es in diesem Gebot. Es geht um die Anerkennung von Autorität. Es geht darum, jemanden in seiner Position anzuerkennen. Und wenn wir dieses Gebot einmal an anderer Stelle in der Heiligen Schrift aufsuchen und finden, gerade im Neuen Testament, dann ist es immer eingebettet in eine Reihe anderer Vorschriften, die Gehorsam einfordern. Ja, Ehefrau zu Ehemann, Kinder gegenüber den Eltern, Knechte gegenüber ihren Herren, Untertanen gegenüber der Obrigkeit. Wir haben ja den Abschnitt aus dem Epheserbrief gelesen, dort sind ja auch durchaus einige solche Beziehungen aufgeführt. Das ist eben die grundsätzliche Forderung, die sich von der Familie ausgehend durch die ganze Gesellschaft zieht. Gebt denen die Ehre, die über euch gesetzt sind. Es geht also bei diesem fünften Gebot, Ehre Vater und Mutter, nicht um eine rein emotionale Beziehung. Es beschränkt sich nicht auf die natürliche Liebe zu den Eltern, die jedes Kind hat. Die findet sich auch bei den Heiden. Ja, wenn wir mal ganz bösartig sind, die findet sich auch im Tierreich. Das ist ein Teil der Schöpfungsordnung. Und daran ist nichts besonders Moralisches. Im Gegenteil, wenn wir das mal bedenken, dann ist gerade das ein Zeichen unserer Verkommenheit und Verdorbenheit, dass wir in unserer Sünde sogar diese natürlichen Bindungen zerreißen und sich die natürliche Liebe der Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt der Kinder zu ihren Eltern umkehrt in Gleichgültigkeit oder Vernachlässigung oder gar Missbrauch. Und wie gesagt, dabei reden wir nur von dieser rein natürlichen Beziehung. Da reden wir noch gar nicht von der Ehre und der Achtung. Denn jemanden zu ehren im Sinne des fünften Gebots heißt nicht nur, ihn rein emotional zu mögen, sondern ihn in seiner Autorität zu ehren, die er uns gegenüber besitzt. Nun stellt sich die Frage, was ist Autorität? Worauf gründet die sich? Wir können verschiedene Begriffe verwenden: Autorität, Macht, Gewalt, Herrschaftsbefugnis. Aber all das ist nicht etwas, was jemand von Natur aus besitzt. Diese Eigenschaften sind nicht zu verwechseln mit natürlichen Fähigkeiten, mit Kraft, mit Geist, mit Gewandtheit. Diese bewirken nicht zwangsläufig Autorität. Vielleicht hat sich schon mal jemand über einen Vorgesetzten geärgert, der in einer bestimmten Angelegenheit unserer Meinung nach absolut unfähig ist. Und dann denkt man sich, also normalerweise dürfte der jetzt hier gar nichts zu sagen haben. Nicht? Aber doch hat er was zu sagen. Warum? Weil sich seine Autorität nicht unbedingt aus seinen natürlichen Veranlagungen herleitet. Wenn es nur danach gehen würde, dann wäre ja jeder kleine Polizist und jeder schwächliche Richter zu bedauern, die sich einem 2 Meter Riesen von Verbrecher gegenübersehen. Aber es geht eben nicht um die natürlichen Veranlagungen, es geht nicht um die natürlichen Voraussetzungen, sondern auch in diesem Beispiel sind die körperlich Unterlegenen höher gestellt, nämlich durch ihr Amt. Klar wäre es in allen Bereichen wünschenswert, wenn jeder, der ein gewisses Amt bekleidet, auch alle nötigen Fähigkeiten mitbringt. Aber es ist eben nicht immer so. Ja, und wenn wir auf den Text unseres Gebotes zurückkommen, es ist ja auch in Familien manchmal so, dass die Eltern in ihrem Amt überfordert sind. Ja, und so ist es eben auch an anderen Stellen im Zusammenleben. Aber trotzdem besitzen sie Autorität und verdienen unsere Achtung und unsere Ehre. Und darum spricht der Heidelberger Katechismus in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, auch ganz ausdrücklich davon, dass wir mit ihren Schwächen und Fehlern Geduld haben sollen. Also, dass wir sie ihnen nachsehen sollen und dass diese Schwächen kein Anlass sein sollen, um unsere Achtung einzuschränken und ihnen die Ehre, die ihnen zukommt, zu verweigern. Zusammengefasst also, niemand besitzt in sich selbst Autorität. Niemand kann sich auf seine körperlichen oder geistigen Fähigkeiten berufen und auf ihrer Grundlage eine Art natürliche Autorität über andere beanspruchen. Autorität wird immer verliehen. Und zwar von Gott. Alle Autorität, alle Obrigkeit, egal in welchem Bereich und auf welcher Ebene, ist von Gott. Denn Gott ist der Herr über alle Dinge. Und alle Dinge sind seinem Ratschluss und seinen Verordnungen unterworfen. Er hält alles in seiner Hand und er ist letztlich auch die einzige Autorität, die einzige Obrigkeit, die einzige Gewalt, die es gibt. Die bloße Tatsache, dass Eltern ein Kind zeugen, die verleiht ihnen noch keine Autorität. Die bloße Tatsache, dass ein Unternehmer einen Mitarbeiter einstellt, verleiht ihm noch keine Autorität. Und auch die Tatsache, dass eine Partei siegreich aus einer Wahl hervorgeht, verleiht ihr noch keine Autorität. All diese Vorgänge an sich verleihen keine Autorität. Gott allein besitzt diese Autorität. Und auch die Autorität und Macht, die Menschen übereinander ausüben, ist streng genommen Gottes Macht. Und die eben genannten Beispiele, das sind sozusagen nur die Mittel, durch die Gott Macht auf bestimmte Menschen überträgt. Ja, wenn zum Beispiel ein Kind geboren wird, dann ist dieser Vorgang sozusagen der Kanal, durch den Gott Macht und Autorität auf die Eltern überträgt. Ja, ich habe mir das so vorgestellt, dass es ungefähr so wie mit dem Glauben. Der Glaube ist ja auch nicht der Grund, dass wir errettet werden, sondern der Glaube ist das Mittel, durch das wir errettet werden. Der Glaube ist nicht der Grund, durch den wir zu Christus kommen, sondern er ist das Mittel, durch das wir an Christus gebunden werden. Und so ist es auch hier mit der Autorität. Sie wird durch die Geburt, durch Einstellung, durch Wahl oder wie auch immer kanalisiert auf die Personen und Gruppen, die Gott in diese Stellung einsetzen will. Und damit sind wir auch schon bei der Frage, wem Gott denn nun Macht verleiht? Wem hat Gott Macht verliehen? Wem hat er sogar alle Macht verliehen? Christus ist alle Macht verliehen. Das sagt er von sich selbst. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief, alles hat er seinen Füßen unterworfen. Und im Philipperbrief noch ausführlicher, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Macht und Gewalt ist Christus verliehen. Und wenn es im Heidelberger Katechismus heißt, dass Gott uns durch die Hand bestimmter Menschen regiert, dann geschieht dies nicht direkt, sondern immer durch Jesus Christus. Durch ihn, durch Christus, ist Eltern das Sagen über ihre Kinder verliehen worden. Und darum ordnet der Apostel Paulus an, wenn wir mal an unsere erste Schriftlesung denken, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist Recht. Und so weiter. Und im Folgenden sagt er das Gleiche zu den Knechten. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie Christus. Wie ihr Christus gehorcht. Nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Und der Apostel Petrus sagt bezüglich unseres Verhaltens gegenüber der Obrigkeit, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Also alle, die in irgendeiner Form Autorität besitzen, seien es die Eltern, seien es Arbeitgeber, seien es Lehrer, seien es Regierungen oder auch Älteste in der Gemeinde, sie alle herrschen im Namen Christi und sind seinen Verordnungen unterworfen. Und in diesem Sinn fordert die Schrift dann auch von uns Gehorsam. Gehorsam nicht gegenüber den Menschen als solchen, sondern gegenüber Christus und durch die Menschen gegenüber Christus. Indem wir ihnen gehorchen, gehorchen wir Christus. Und darum ist dieses fünfte Gebot alles andere als eine rein soziale, zwischenmenschliche Angelegenheit. Nein, es ist ein Gebot, das wie alle anderen nur im Glauben erfüllt werden kann. Und natürlich bedeutet das auch etwas anderes. Wir lernen auch etwas anderes aus der Tatsache, dass alle Autorität auf Erden auf Christus zurückgeht. Denn alle Menschen, die nun eine solche Position einnehmen, wo und gegenüber wem auch immer, all diese sind Christus verantwortlich. Und auch das impliziert das fünfte Gebot. Das ist sozusagen dann die andere Richtung. Nicht nur sollen die Kinder ihre Eltern ehren und ihnen gehorchen um Christi willen und aus Liebe und aus Gehorsam gegenüber Christus, sondern umgekehrt, es sollen auch die Eltern ihre Kinder erziehen, also ihr Amt wahrnehmen, um Christi willen und aus Liebe und Gehorsam gegenüber Christus. Tun sie das nicht, berufen sie sich also allein auf den Umstand, dass sie nun mal die natürlichen Eltern sind und leiten sie darauf dann ihren Anspruch auf Macht ab und unterwerfen sie sich nicht ihrer Verantwortung vor Gott und dem Christus, dann handeln sie nicht entsprechend diesem Gebot. Und Gleiches gilt auch für alle anderen Ebenen, wo Menschen Autorität über andere ausüben. Und hier findet dann auch der Gehorsam gegenüber ihnen ein Ende. Hier endet auch die Nachsicht mit ihren Schwächen und mit ihren Unvollkommenheiten. Denn letztlich müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn Gott setzt die Menschen in die Position und wir gehorchen ihnen, weil wir Gott gehorchen sollen. Das heißt, wenn die Menschen vom Gebot Gottes abweichen, dann dürfen wir ihnen nicht folgen, dann müssen wir dem Ursprung ihrer Autorität Gehorsam schenken. Sollen uns also Menschen, die über uns gesetzt sind, Kraft ihrer Autorität dazu zwingen, wissentlich gegen das Gesetz Gottes zu verstoßen, dann müssen wir ihre Autorität hier verwerfen. Dann müssen wir ihnen ungehorsam sein, damit wir dem, der über allem steht, gehorsam sein können. Denn in dem Moment ist ihre Autorität sozusagen verschwunden. Fassen wir also diese Aufforderung, du sollst Vater und Mutter ehren, nochmal zusammen. Wir sollen sie, um nochmal auf die wörtliche Bedeutung zurückzukommen, für Schwergewichte halten. Wir sollen ihrem Wort Gewicht beimessen und ihnen Folge leisten, denn sie stehen über uns in Christus. Auch wenn wir meinen, ungerecht behandelt zu werden, dann sollen wir uns doch beugen und Nachsicht mit ihren Schwächen haben, solange sie und wir uns immer noch im Rahmen des Gesetzes Gottes bewegen. Denn dann beugen wir uns unter Gott selbst und seinen Christus, dem er alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben hat. Und wenn wir das tun, dann hält der Herr eine reiche Verheißung für uns bereit. Damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das fünfte Gebot ist das erste und einzige mit einer Verheißung. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Und bevor ich was Falsches sage, sage ich wieder gar nichts. Bemühen wir uns mal damit, dass es an dieser Stelle hier auftaucht. Aber wir können etwas zu der Bedeutung dieser Worte sagen. Was beinhaltet diese Verheißung? Was bedeutet sie? Es gibt da verschiedene Ansichten. Die naheliegende ist natürlich, dass es sich hier tatsächlich um ein langes Leben auf Erden handelt. Dass man den Satz also wörtlich versteht. Wer seine Eltern ehrt, oder ganz allgemein gesprochen, wer Gottes Gebote hält, wenn wir mal die Verheißung auf das ganze Gesetz ausdehnen, der darf sich auf ein langes und gesegnetes Leben in dieser Welt einrichten. Übrigens war das auch der Standpunkt eines der Autoren des Heidelberger Katechismus, Zacharias Ursinus. Allerdings, so einleuchtend dieser Standpunkt ist, ergibt sich da doch ein gravierendes Problem, nämlich die Wirklichkeit. Es ist keineswegs so, dass Christen statistisch gesehen länger leben als Nichtchristen. Vielleicht in der heutigen westlichen Welt, da mag es einen Gleichstand geben, aber in anderen Ländern oder zu anderen Zeiten, da sah und sieht das ganz anders aus. Nicht umsonst klagt der Psalmdichter, ich glaube Asaf ist es, ja, in Psalm 73 über das Wohlergehen der Gottlosen und das schwere Los der Gläubigen. Oder denken wir an die anderen Stellen, an denen die Gläubigen klagen wie sie verfolgt werden, wie sie gemordet werden und wie gesegnet scheinbar die gottlosen Menschen sind. Das ist die Wirklichkeit in der Geschichte und in weiten Teilen der Welt ist es auch die Gegenwart. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, aber ich behaupte, dass für eine große Zahl von Gläubigen die Verheißung auf ein langes Leben hier auf Erden alles andere als eine Erleichterung ist. Das ist eher eine Last. Aber wenn wir mal den Zusammenhang berücksichtigen, in dem diese Verheißung steht, nämlich das Gesetz, und auch den historischen Hintergrund, vor dem die Verheißung gemacht wird, ich glaube, dann kommen wir der Wahrheit schon näher. Diese Verheißung wurde Israel, also dem Volk Gottes, gegeben, als sie auf dem Weg nach Kanaan waren, ins Land der Verheißung. Gott hatte sie aus Ägypten befreit und brachte sie nun nach Kanaan. Und auf diesem Weg gab er ihnen das Gesetz und verhieß ihnen dabei, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Nun, und das Land, das der Herr ihnen geben sollte, das war Kanaan. Die Verheißung bezieht sich also in erster Linie auf Israel im Land Kanaan, zur Zeit des Alten Bundes. Sie fällt in die gleiche Kategorie wie die Verheißungen und Drohungen, zum Beispiel im 5. Buch Mose, Kapitel 4, wo bei Gehorsam Segen und Wohlergehen, bei Ungehorsam aber Fluch und Vernichtung angedroht wird. Diese Prophezeiungen beziehen sich ebenfalls auf Kanaan. Aber wie wir wissen, und das Neue Testament wird ja nicht müde, uns das zu verdeutlichen, ist dieses irdische Land Kanaan in Wirklichkeit nur ein Vorbild des himmlischen Kanaan. Und darum können wir aber mit einiger Gewissheit sagen, dass sich diese Verheißung eigentlich auf nichts anderes bezieht als auf das ewige Leben in der neuen Schöpfung. Sie hat sich vorbildhaft in Kanaan erfüllt, zumindest in den wenigen Generationen, die gehorsam an Gottes Geboten festgehalten haben. Aber endlich und eigentlich erfüllt sie sich im himmlischen Kanaan. Wenn wir mal an eine der Seligpreisungen denken: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Dann ist damit nicht ein Stück Acker auf dieser Erde gemeint, sondern die neue Erde unter dem neuen Himmel. Und das ist dann die Hoffnung all derer, die sich zu Gott halten, die sich sanftmütig auch den Ordnungen der weltlichen Autoritäten unterordnen, weil sie Christus gehorchen wollen. Und dass Sie und dass wir diese Hoffnung haben dürfen, dass wir uns diese Verheißung auf das ewige Leben also zu eigen machen dürfen, das verdanken wir der Treue Gottes, der diese Verheißung gibt. Das verdanken wir nicht unseren Leistungen. Das verdanken wir ganz allein dem, der uns aus dem Sklavenhaus der Sünde herausgeführt hat, der uns zu sich gerufen hat, der uns auch in diesen Geboten sagt, dass er unser Gott ist und dass wir sein Volk sein sollen. Und dieser Gott, der über alles herrscht, der in und durch Christus alles regiert und lenkt, auch unser kleines Leben mit allen Widerwärtigkeiten, der führt auch alles zur Vollendung. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Daran brauchen wir keinen Augenblick zu zweifeln. Und darum wollen wir diesem Gott danken und wir wollen ihm die Ehre geben, indem wir die ehren, die er über uns gesetzt hat. Sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es im Beruf oder auch im Staat. Wir wollen sie respektieren, wir wollen sie achten, wir wollen für sie beten und ihnen Gehorsam leisten in allem, was dem Wort Gottes entspricht. Denn dann werden wir ein langes Leben haben in dem Land, das er uns einstmals geben wird. Amen.